So, lieber Martin, wir treffen uns beide zu einem AMR Extra, weil ich dir aus dem Urlaub, noch 2 Tage habe ich Urlaub, geschrieben habe, was ist denn jetzt schon wieder mit Grönland los? Ey, man hält's ja gar nicht aus. Es ist ja wirklich, also eigentlich hätte ich dieses Jahr wirklich keinen Urlaub machen dürfen, weil so viele Sachen passiert sind. Wir hätten eigentlich wirklich täglich eine Alles muss raus Extra Folge machen können zu irgendeinem Ereignis. Aber die Sache mit Grönland beschäftigt mich jetzt nämlich sehr, weil ich das Gefühl habe, Trump wiederholt einfach nur noch mal diese Zollgeschichte. Aber aktuell regen sich die Leute Europa, Politiker und Politikerinnen aus Europa, darüber mehr auf als bei den ersten Tarif- bzw. Zollandrohungen. Deswegen haben wir uns jetzt beide spontan verabredet. Du hast gesagt, du kannst es mir erklären und ich hoffe, du kannst es mir und den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts auch erklären. Warum regen sich gerade alle mehr auf als bei den ersten Zollandrohungen?
Naja, weil der wirtschaftliche Schaden bei den ersten Zollandrohungen ja auch schon sich gezeigt hat. Also ich glaube, wir haben, ich habe gerade die Zahlen nicht parat, aber auf jeden Fall Wachstum wirtschaftlich eingeboost. Ne? Die Wirtschaft ist stark angeschlagen und solche Nachrichten tragen natürlich nicht zu einer Stabilisierung bei. Das ist so die eine Instanz und die andere ist natürlich aber auch, dass es einfach weiterhin die EU und auch die NATO einfach weiter destabilisiert. So. Und das ist, glaube ich, das viel Fatalere.
Ist sich Trump dessen bewusst? Ist das eine strategische Entscheidung, die er da trifft? Oder ist das alles irgendwie chaotisches, irrationales Agieren? Weil wir ja wirklich jahrelang eigentlich Donald Trump, man darf auch nicht vergessen, dass der schon uns ziemlich lange beschäftigt, haben wir ja eigentlich immer von so irrationalen Aktivitäten und irrationalem Handeln gesprochen und irgendwie nie darüber nachgedacht, könnte das vielleicht alles mit Kalkül sein?
Das ist mit Sicherheit Kalkül. Also dieser Plan des Magerlagers, der Umwandlung der USA in einen autokratischen Staat ist ja im vollen Gange. Ne? Mhm. Wir sehen das ja gerade auch in Minnesota, was da passiert. Ne? Was da auch beeindruckend ist natürlich, dass sich da mittlerweile auch Konservative dem, was da passiert, entgegenstellen. So, weil natürlich da das Grundprinzip der Freiheit im amerikanischen Staat gerade ausgehebelt wird. So.
Ich finde auch krass, dass mittlerweile wirklich auch von Faschismus gesprochen wird. Also die New York Times spricht von Faschismus, deutsche Medien sprechen von Faschismus, dass dieses Land sich nicht nur in Autokratie ändert, sondern in einen faschistischen Staat. Das finde ich ziemlich krass, dass da so eine ganz deutliche Sprache gesprochen wird.
Tatsächlich, und dazu würde ich auch gerne mit dir demnächst eine Sonderfolge machen, aber da müsste ich erstmal noch ein bisschen mehr recherchieren zu, weil ich gerade mit ICE, was da passiert, auch die Rekrutierungsbedingungen und wie rekrutiert wird, es so ein bisschen den Charakter gerade hat, als würde Trump sich da gerade eine eigene, sich loyale Truppe schaffen. Also jetzt mal, ich möchte jetzt nicht so weit gehen und das damals mit der SA oder sowas im Anfang des Dritten Reiches vergleichen, aber mit Sicherheit so im Prinzip der Revolutionsgarden quasi, dass du eine exekutive Macht hast im Staate, die aber nicht dem Staat untersteht, sondern nur dem Präsidenten. Und es würde mich irgendwie nicht wundern, wenn aus dem, was gerade ICE ist, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren eine Institution wird, die auch andere exekutive Aufgaben im Staat übernimmt. Aber so, halt ich meine, unter direkter Weise des Präsidenten. Und das ist, glaube ich, gerade super spannend.
Das ist ja sowieso total verwirrend. Man sieht ja oft auch ICE-Agenten mit so einem Police-Schild auf der Brust und so. Das ist so mit diesem Patch. Also das ist ja, man sieht ja gar nicht mehr durch, wer da eigentlich zu wem gehört und welche Befugnisse die Personen noch haben.
Gut, das ist ja auch weiterhin eine Polizeibehörde. Ne? Auch zum Beispiel hier, können wir auch nach Deutschland schauen. Ne? Der Zoll ist ja an sich auch eine polizeiliche Behörde. Gerade die Spezialeinheiten hier vom Zoll zum Beispiel tragen beim Zugriff auch meistens Polizei, einfach weil es leichter zu erkennen ist in der Sekunde als Zoll. So, ne? Also es ist ja eine polizeiliche Behörde weiterhin.
Das habe ich tatsächlich vergessen. Für mich sind ja Zollbeamte eigentlich immer diese freundlichen Schnarchis, die wirklich freundlichst, und ich meine das jetzt vollkommen ernst, freundlich, uns immer am Flughafen BER, wenn wir von irgendwelchen Recherchen wiederkommen, sehr professionell. Aber eben, wo ich denke jedes Mal, puh, das muss aber auch ganz schön träge sein, dieses Leben da am BER, weil du hast ja auch nicht jede Woche irgendwie so einen Kokaindealer, den du festsetzen kannst.
Nee, aber es gibt ja ganz viel beim Zoll. Es gibt ja auch mobile Fahndungsgruppen da, ne?
Ja, deswegen habe ich ganz unterschätzt, dass es ja mehr ist als diese Leute am Flughafen.
Ja. Aber so, gut, wir wollen ja nicht über den deutschen Zoll reden, sondern über das, was in Grönland los ist.
Wir wollen über die Grönland sprechen und über die Zölle, die da. Also was hat er, also sag mal ganz, ganz rudimentär, was für Zölle hat er angekündigt? Was passiert da?
Also er hat jetzt erstmal 10% Zölle angekündigt, so per Dekret. So, ne? Da muss man aber auch klar sagen, bisher hat er sich nicht dazu geäußert, welche Güter bezollt werden sollen. So. Mhm. Und es gibt auch Widerstand aus den eigenen Reihen da. Ne? Also die letzten Strafzölle sind ja auch immer noch vor US-Gerichten und vor Schiedsgerichten der Welthandelsorganisation. So, also ob er in der Lage sein wird, die langfristig durchzusetzen, ist eine andere Frage. Aber er kann es halt erstmal per Dekret machen. So. Und das war zumindest, wie man es werden kann, eine direkte Reaktion zum einen natürlich darauf, dass Europa Erkundungstruppen nach Grönland geschickt hat. Ne, also ich meine, wir haben ja gestern.
Jetzt du als Sicherheitsexperte, was machen diese Erkundungstruppen eigentlich?
Naja, also zum einen ist es eine symbolische Operation. Also die reisen nach Grönland und schauen halt, inwieweit sich die europäischen Teile von NATO in Zukunft in der Sicherheit Grönlands engagieren können. Das geht zum einen natürlich darum, um Einheit zu zeigen, zum anderen natürlich auch unter diesem Deckmantel, naja, man möchte als Europa mehr Verteidigungsverantwortung in Grönland übernehmen, um quasi dieser Trump-Argumentation, man brauche Grönland für die nationale Sicherheit, so ein bisschen Wind aus den Segeln zu setzen. So, ne? Und ich meine, das waren ja auch ganz, sage ich mal, pressefreundliche Bilder, die da gesendet wurden. Also ich meine, dieses deutsche Kontingent aus 13 Mann, was da angekommen ist, ne, die sind alle mit ihren Flecktarn und Baretten aus dem Flieger gestiegen. Da war Panzertruppe dabei, da war Marine dabei, da waren Fallschirmjäger dabei, da war die Luftwaffe dabei. Ne, da ging es vor allen Dingen um ganz viel zu zeigen. Und so der, sage ich mal, genannte Grund dieser Reise ist sozusagen, dass man sich mit dem Land vertraut machen möchte und Optionen abwägen. So.
Und ist es dann, gehen die dann so gucken, durch den Schnee laufen und bringt Socken mit beim nächsten Mal? Oder ist es, also müssen die sowas machen?
Ja, das mit Sicherheit auch, ne? Aber da geht es auch um ganz andere Fragen, um Logistik, die vor Ort ist, um Logistik, die bereitgestellt werden muss, um die Kartografie vom Land, wie ist da die Bodenbeschaffenheit, wo kann man landen, wo nicht. Also das ist ja auch mit Sicherheit ein Unterfangen insgesamt, wenn man da Verteidigungspläne erstellen wird, wo es nicht reicht, wenn 13 Mann da ein paar Tage hinreisen. Also das war jetzt erstmal eine symbolische Ankunft.
Das war so krass, weil ich war ja im Mai letzten Jahres in Grönland das letzte Mal und da waren sie so ganz stolz, weil da nämlich die ersten United-Flüge aus den USA in Nuuk landen konnten, weil Nuuk war ja lange Zeit ein Lokalflughafen, der nicht international angeflogen wurde, sondern man musste immer zwischenlanden in der Mitte des Landes und dann mit einem kleineren Flugzeug weiterfliegen. Dann haben sie diesen Flughafen umgebaut, sodass eben die Hauptstadt direkt angeflogen werden konnte und da waren sie so stolz. Ich glaube, ich war sogar in der Woche da, als das erste Flugzeug aus New York gelandet ist und dann auch die Person, mit der ich Zeit verbracht habe vor Ort in Grönland, die meinte auch so, ja, und jetzt können wir ja irgendwie so dreimal die Woche nach New York fliegen und das ist irgendwie, das öffnet dieses Land und die Welt wird offen sein und das ist irgendwie so traurig zu sehen, wohin das jetzt geführt hat.
Ne, aber deswegen umso spannender zu sehen, auch gestern die Proteste, ne, zum einen in Nuuk, aber auch in Dänemark, aber alleine in Nuuk sollen ja Tausende auf der Straße gewesen sein, ne? Und wenn man jetzt mal überlegt, in einem Land, was 57.000 Einwohner hat, selbst wenn es nur 1.000 gewesen sind, die da auf der Straße gewesen sind, so, es ist einer von 57. Also ich wüsste nicht, wann wir in Deutschland das letzte Mal in so einer Relation Demonstrationen in der Größe gesehen haben. Ne?
Und das Nuuk ist halt auch klein. Also sozusagen besonders, das sind ja dann Leute aus Nuuk, die dann demonstrieren gehen. Und das ist halt einfach noch, guck mal, da leben ja nicht alle 57.000 Menschen, also ein Großteil lebt in Nuuk, aber es ist halt ein winziger Ort, in dem sich jeder kennt.
Ja. So, ne, und ich glaube, das ist dann schon eindrucksvoll.
So, Trump droht jetzt mit diesen Zöllen.
Genau, also Trump droht jetzt mit 10% Strafzöllen, die er umsetzen möchte gegen alle Länder, die sich an dieser Mission beteiligt haben. Und sollte Grönland nicht bis Juni in amerikanischer Hand sein, möchte er diese auf 25% erhöhen. So.
Das ist ja total krass, das ist ja total kurzfristig auch. Also wie stellt er sich das vor?
Naja, also er hat's ja in der Vergangenheit schon gemacht, ne? Was halt spannend ist zu sehen, dass sämtliche Strafzölle, also bei den letzten ging's ja darum, um die US-Wirtschaft zu schützen. Auch die haben eigentlich der US-Wirtschaft nicht wirklich geholfen, sondern vor allen Dingen dem amerikanischen Bürger geschadet.
Mhm.
So. Und das ist ja jetzt was auch wieder absehbar ist, ne? Es schadet natürlich der EU, so, aber es schadet halt auch den USA. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wegen 10 und auch nicht wegen 25% man von Seiten der EU bereit ist, oder auch vor allen Dingen von dänischer beziehungsweise grönländischer Seite den Amerikanern Grönland zu übergeben. Weil auch hier ja dieser Witz der Sache an diese Forderung an Dänemark ist ja, dass Dänemark überhaupt gar nicht dazu befähigt ist, das zu entscheiden.
Also wer könnte das denn entscheiden? Also wäre das denn theoretisch möglich?
Die einzigen, die dazu in der Lage sind, das zu entscheiden, in etwaigen Beitritt zu den USA, sind die Grönländer im Referendum. So.
Und das kann man ja nicht bis Juli machen, oder?
Das kann man nicht bis Juli machen. Die Grönländer hätten auch bisher immer die Möglichkeit gehabt, schon in einem Referendum sich von Dänemark loszusagen. Also da kann man ja vielleicht nochmal diesen Deep Dive, den wir vor 2 Wochen gemacht haben, sich durchlesen bzw. anhören. Die GrönländerInnen haben an und für sich sowohl in der eigenen als auch in dänischen Gesetzgebung das Recht, frei über sich zu entscheiden, wo es hingeht und ab welchem Zeitpunkt sie unabhängig von Dänemark sein wollen. Und theoretisch könnten die GrönländerInnen natürlich auch entscheiden, dass sie den USA beitreten wollen. Jetzt sind aber 85% des Landes dagegen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an der Stelle nochmal eine kleine Werbung für Patreon. Diese Deep Dives und also diesen Grönland-Deep Dive und andere Deep Dives, zum Beispiel zum Iran oder auch zu Venezuela, findet ihr alle auf Patreon. Und diese Deep Dives stellen wir allen zur Verfügung, die auch tatsächlich nur ein 3-Euro-Abo, nee, ich glaube 5 Euro. 5 Euro muss man dafür abgeschlossen haben. 5 und 9 Euro Abonnenten und Abonnentinnen erhalten die Deep Dives. Also das nur als kleine Randnotiz.
Ja, das war so, ja, genau, ja, naja, und jetzt kam ja die Nachrichtenmeldung, dass die Sanktionen, die Trump da verhängen würde, wie auch die letzten Sanktionen gegen ein Handelsabkommen verstoßen. Und ich glaube, da sind viele Leute verwirrt, weil wir als Deutsche, beziehungsweise wir als Europäische Union, haben ja überhaupt gar kein Freihandelsabkommen mit den USA. Mhm. Also es gab ja damals, das ist ja dann mit der ersten Amtsantretung von Trump zum Glück final gescheitert, dieses TTIP-Abkommen, ne?
Ja.
Was man mit den USA abschließen wollte von Seiten der Politik, also im Groben und Ganzen, dass sozusagen sich Unternehmen frei auf dem jeweils anderen Markt beteiligen können. Also zum Beispiel, wenn wir hier in Europa eine Ausschreibung hätten, dürften amerikanische Unternehmen sich auf diese Ausschreibung bewerben und nicht diskriminiert werden, in Anführungszeichen. So. Mhm. Das kam aber mit der ersten Amtsantritt von Trump, war dieses Thema dann zum Glück auch final vom Tisch. So. Wir haben andere Freihandelsabkommen dieser Art, zum Beispiel mit Kanada, das ist dieses CETA. Und dann haben wir noch eins mit Japan, das heißt JEFTA. So. Es gibt aber ein anderes Abkommen, gegen das das verstößt, und das ist das Freihandelsabkommen der Welthandelsorganisation, also das WTO, World Trade Organization Abkommen. Und das ist ein Abkommen, also die Welthandelsorganisation, die existiert seit 1995. Da sind 164 Mitgliedstaaten, eigentlich alle großen wirtschaftlichen Staaten der Welt sind da vertreten. So Beispiele, die nicht dabei sind, sind Nordkorea zum Beispiel. Mhm. Ja. Und so 95% vom Welthandel werden tatsächlich dadurch abgedeckt. Und bei dem Abkommen geht es vor allen Dingen um verbindliche Regeln für den Welthandel, also zum Beispiel, dass es darum geht's ja, dass es keine Diskriminierung geben darf, ne? Dass In- und Auslandsprodukte gleich behandelt werden, sobald sie im Land sind, so, ne? Und hauptsächlich geht's da aber auch zum Beispiel um Abbau von Handelsschwierigkeiten, und es gibt halt Möglichkeiten, bei Streitereien sozusagen vor Schiedsgerichten der Welthandelsorganisation miteinander zu klagen, so, also dass man sich jetzt auch nicht wirklich übers Ohr hauen kann. Ne? Und dadurch abgedeckt sind halt Warenhandel, Dienstleistungen und geistiges Eigentum und noch ein paar kleinere. So. Und gerade so dieser erste Punkt, ne, also dass es keine Diskriminierung geben darf, das heißt, dass dieses Thema Strafzölle in diesem Abkommen eigentlich ein Verstoß ist. So. Das war auch schon.
Aber wie, lass mich kurz eine Zwischenfrage stellen, kann man das denn sanktionieren? Also kann man denn solche Verstöße ahnden? Also gibt es da eine Möglichkeit?
Gegenzölle sind zum Beispiel erlaubt.
Okay.
So, Aber tatsächlich, also dieser erste Punkt, ne, also Trump könnte zum Beispiel sagen, okay, wir machen jetzt 25% Zölle auf alle Stahlprodukte, egal aus welchem Land sie importiert werden. So, das wäre erlaubt, aber ich darf nicht sagen, nur gegen ein oder zwei Länder. Das darf ich
Kann ich ein
nicht.
ganz praktisches Beispiel? Also nehmen wir mal an, aus Deutschland kommt Stahl, ja, in
Ja.
die USA. Und dieser Stahl kostet 1000 Euro.
Ja.
Wie wird dann dieser Zoll angewandt? Also kostet dann der Stahl 1250 Euro, wenn der in die USA eingeliefert wird, wenn da 25% Strafzoll draufkommt? Oder
Genau, da
betrifft
kommen.
es? Aber das ist doch eigentlich
Also,
gut für Deutschland. Also wenn Deutschland dann ist
nee.
doch der Stahl teurer.
Naja, aber der Zoll, also sozusagen, der wird dann, der Deutschland verkauft den Stahl für 1000 Euro, so, und dann schlagen der amerikanische Staat 25% drauf, nimmt sich diese 25%, die bekommt der amerikanische Staat, und der Stahl wird dementsprechend 25% plus ein bisschen mehr wegen den Verwaltungsaufwänden, wird dementsprechend teurer in den USA. Und dann würde man natürlich eher, wenn man genug hat, ein heimisches Produkt benutzen oder halt aus einem anderen Land importieren, was nicht von diesen Strafzöllen betroffen ist.
Welche Länder gewinnen denn jetzt gerade? Wenn also die EU solche Strafzölle bekommt, freut sich dann Indien zum Beispiel als schnellst wachsende Wirtschaftsmacht in der Welt?
Wer sich da freut, also ich glaube, da freut sich am Ende keiner, weil das schadet am Ende allen. So.
Ich verstehe das
Ne?
nicht. Ich kann das tatsächlich null nachvollziehen. Oder mal, wirft da jemanden davor hinter dir im Hintergrund so Flaschen irgendwo in den Korb?
Ja.
Also höre ich gerade. Kann es sein, dass diese angedrohten Zölle auch wieder so eine Pump-and-Dump-Game sind? Also, dass Trump wieder versucht, die Aktienmärkte für seine Kumpels zu manipulieren, dass jetzt am Montag die Aktien krass runterfallen, dann wird Geld investiert und dann sagt er in einer Woche, ich ziehe die Zölle wieder zurück und dann steigt ja der Aktienmarkt sofort wieder.
Ich sag mal so, Donald Trump hat ja so eine Kryptobörse, wo keiner nachvollziehen kann, wer ihm da in welcher Form Geld zukommen lässt, ne? Also ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, aber es ist auf jeden Fall so eine Kryptobörse, wo er und auch Steve Witkoff und sowas alle mit drinstecken. Und natürlich jedes Mal, wenn sowas passiert, beeinflusst das die Märkte, ne? Und ja, wer da im Vorfeld davon weiß oder nicht, oder da im Vorfeld schon mal verkauft oder was auch immer, ja, der weiß das schon. Auch wer sich danach wieder günstig einkauft, wenn es sich wieder stabilisiert, wenn diese Streitereien vom Tisch sind. Wer weiß das
Sag,
schon?
ist das eigentlich so eine Art Weltkrieg, den wir erleben, so eine Art Wirtschaftsweltkrieg?
Also, ich würde sagen, wir hatten das ja generell auch schon mal, ne? Ab wann hat man im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg von einem Weltkrieg gesprochen? So.
Ja.
Ne? Aber, tja, so ist es halt. Gehen wir mal zurück zu dem Abkommen, was es
Ja.
gibt. Ne? Also diese Diskriminierung ist verboten. Das ging auch vor Schiedsgerichte der Welthandelsorganisation, also zum einen von Europa aus, aber auch von China aus. Die haben einen Verstoß festgestellt, weil solche Aktionen sind generell nicht möglich. Ne? Sanktionen hingegen schon. Es gibt nochmal einen anderen Punkt zu Sanktionen. Trump hat sich daher auf die nationale Sicherheit berufen bei den ersten Strafzöllen und das wurde von diesen Gerichten nicht anerkannt. So. Es gab aber eine Berufungsverhandlung, die wird zurzeit von Seiten der USA blockiert. So. Ne? Also, das ist der Stand der Dinge mit den Strafzöllen, die schon da sind. Ne? So. Und jetzt ist hier wieder diese Schwierigkeit, ne, wie es bei all diesen Institutionen ist. Was macht man, wenn sich jemand einfach nicht dran hält? Ne? Es ist faktisch unmöglich, jemanden aus der Welthandelsorganisation auszuschließen. Das wäre übrigens das Ende der US-Wirtschaft, wenn das passieren würde. Das Problem ist aber, die Welthandelsorganisation ist konsensorientiert. Das heißt, jedes Mitglied hat ein Vetorecht und du kannst quasi nur mit Zustimmung ausgeschlossen werden. So ein bisschen wie aus der NATO, ne? Wo Länder wie die
Ja.
Türkei und Ungarn die ganze Zeit blockieren können, wie sie wollen, und wir werden sie nicht los, weil sie
Kann Trump
freiwillig
eigentlich
austreten
sich eine
müssen.
eigene Welthandelsorganisation aufbauen?
Das könnte er theoretisch machen, aber das muss er ja nicht, weil er ja machen kann, was er will als WTO-Mitglied, ohne dass man ihn eigentlich dafür belangen kann. Und ich glaube, so instabil wie Trump ist in seiner Handhabe von politischen Themen, möchte keiner mit ihm ein Handelsabkommen abschließen.
Oder Leute,
So.
die sozusagen ihm wirtschaftlich in den Hintern kriechen wollen.
Ja. Ne? Auf jeden Fall, ja, ne, Umkehrschluss, Sanktionen sind auch im Handelsabkommen erlaubt, ne? Aber da müssen dann triftige Gründe wie kriegerische Handlungen, sonstige nennenswerte Schwierigkeiten vorliegen. Man könnte auch den Verbot von Produkten verbieten, wenn sie den Gesundheitsbestimmungen des Landes widersprechen. Also es gibt halt schon Gründe. Aber alles, was Trump gemacht hat und vor allen Dingen mit den Zöllen, ist halt erstmal in diesem Abkommen ja nicht möglich. Jetzt ist natürlich die Sache, die einzige Möglichkeit, die da ist, ist auf der einen Seite vor den Schiedsgerichten klagen, beziehungsweise dass Amerikaner vor amerikanischen Gerichten davor klagen. Aber die Administration Trump hat sich ja bis jetzt von Gerichtsentscheiden nie beeindruckt gezeigt. Und das zeigt natürlich auch, selbst wenn jetzt ein WTO-Schiedsgericht die USA rechtskräftig dazu verurteilen würde oder ein amerikanisches Gesetz, die Amerikaner zeigen ja trotzdem, gerade was sie machen, ist das Recht des Stärkeren. So, wir machen, was wir wollen. So, da können Gerichte sagen, wir sind dagegen, da können Gerichte sagen, nee, das dürft ihr nicht. Wir machen es trotzdem, versucht uns davon abzuhalten. So. Und das ist halt diese Schwierigkeit, in der wir gerade stecken, weil wir natürlich als Europa jetzt eine Antwort darauf finden müssen.
Was könnte das sein?
Na, zum einen natürlich wieder Gegenzölle. So.
Ne, könnte man jetzt nicht mal sagen, ey Orban, wir haben dir so viel durchgehen lassen in den letzten Jahren. Du bist doch der mit dem guten Draht zu Trump. Kannst du jetzt mal bitte darüber reisen und das alles wieder gerade biegen? Könnte man das machen oder wäre das dann das sogenannte Arschkriechen, was ich gerade erwähnt habe?
Das wäre das Arschkriechen. Ich glaube, damit müssen wir aufhören. Ich sag mal so, wir als Europäische Union haben mehr Bewohner als die USA. Und es kann nicht weiter angehen, dass wir uns weiter davor verstecken. So. Die amerikanische Bevölkerung leidet ja unter dem internationalen Vorgehen Trumps. So. Ne? Also die Preise steigen, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer schlimmer, die Löhne sinken, weißt du, wie ich meine? So. Mhm. Und also wenn wir jetzt auf die Gesellschaft blicken tatsächlich, ne, federt die Europäische Union die Konsequenzen aktuell besser ab als die USA eigentlich.
So. Gibt es denn irgendeine Stimme der Vernunft? Gibt es denn irgendeinen Staat, der vermittelnd eintritt? Also zum Beispiel im Kalten Krieg war es ja so, dass in, glaube ich, nicht seltenen Momenten die DDR verhandelt hat zwischen Großmächten. Und gibt es das jetzt auch? Also zum Beispiel China, könnte nicht China da irgendwie auch vermitteln? Weil China ja auch eine Abhängigkeit hat von beiden Märkten, von der EU und von den USA. Und wenn beide Märkte zusammenbrechen aufgrund des erratischen Verhaltens von Donald Trump, ist ja China da auch ein ganz großer Leidtragender.
Ich sag mal so, eine Stimme der Vernunft braucht irgendwie auch immer eine Restvernunft an den beiden anderen Enden der Leitung. Und die ist ja gerade nicht da. So.
Also auf der einen Seite, also ich würde jetzt die europäische Seite ist ja sehr vernünftig.
Ja, ich glaube halt, was wir machen müssen, ist als Europa, wir müssen da entschlossen reagieren können. Ne? Möglichkeiten sind da mit Sicherheit, auch wie man die Amerikaner hart treffen könnte.
Zum Beispiel, sag mal.
Also sag mal so, müsste man natürlich gucken, wie weit das rechtlich möglich ist, wenn man es richtig, richtig brutal machen möchte, die Preise für Medizinprodukte im Export erhöhen.
Boah, das ist fies. Insulin, genau, das ist das klassische Beispiel.
Also ich glaube, das wäre nochmal was, womit man vor allen Dingen die amerikanische Gesellschaft an der Basis treffen könnte. So. Also ich möchte mich jetzt hier weder als Befürworter oder dagegen oder sowas aussprechen. Aber die USA, die Europa hat doch Hebel, wo man die Amerikaner auch erheblich treffen kann. So, ne? Wir haben immer noch amerikanische Stützpunkte auf europäischem Boden. Ich glaube, das ist was neu diskutiert werden müsste.
Ah ja, so Rammstein und so könnte. Was hat man bei beide Rammstein, ja auch schon mal besprochen?
Wir haben Spangdahlen, wir haben Mildenhall in England, wir haben Stützpunkte in Polen. Die Amerikaner werden uns im Falle eines russischen Einmarsches sowieso in den Rücken fallen. So. Und ich glaube, das wäre ein Hebel, den wir in Europa mal langsam ansetzen könnten, so weil diese
Stützpunkte sind wichtig für die Amerikaner. Journalistisch muss ich da kurz dich unterbrechen. Vermutlich werden sie uns es ist eine Möglichkeit, dass sie uns in den Rücken fallen. Es ist nicht sozusagen, es steht nicht fest, dass sie uns in den Rücken fallen.
Aber es ist bedrohlich genug, als dass man das als Europa mal langsam in Erwägung ziehen könnte und als Druckmittel verwenden könnte. Mhm. So auch da wieder, ne? Das ist immer so ein Punkt natürlich. Also ich bin ja neben so einem Flughafen aufgewachsen zum Beispiel, ne? Natürlich sind die in einer gewissen Art und Weise ein Wirtschaftsmotor für die Region, weil vielleicht 1000 Leute aus der Region einen Arbeitsplatz da haben und lokale Unternehmen da arbeiten können als Dienstleister und dies, das, ne? Aber diese Vorteile von diesen Flughäfen sind ja vor allen Dingen regional. So, ne? Und so, ich finde schon, dass es langsam Zeit ist, also meine persönliche Meinung, jetzt nicht journalistisch oder sowas, dass es eine Möglichkeit wäre, der EU vor allen Dingen über amerikanische Truppenkontingente in Europa zu diskutieren. Weil,
aber das wäre ja eine richtige Eskalation, wäre das doch, oder? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Merz sagt, der Amigo Home, also sozusagen wahrmacht, was seit eigentlich Jahrzehnten auch Teil von Demonstrationen ist und auch gerade in Nuuk ja wieder passiert. Also Yankee Go Home wurde in Nuuk skandiert. So, also das wäre ja dann eine richtige Eskalation.
Naja, also gut, man könnte jetzt ein bisschen darüber philosophieren, ob die Eskalation ist, zu reagieren und zu sagen, bitte verlasst eure Stützpunkte in Europa, oder ob die Eskalation nicht schon da ist, wenn ein NATO-Staat einen anderen NATO-Staat bedroht, anzugreifen und ein Land zu annektieren. Also das ist ja die Eskalation. Eigentlich ist die folgerichtige Reaktion darauf zu sagen, okay, ihr entwickelt euch zum Feind, ihr bedroht euch. Wir möchten keine amerikanischen Kampfflugzeuge auf unserem Grund und Boden, von denen wir potenziell angegriffen werden könnten.
Was ja irgendwie logisch auch ist. Wir haben jetzt schon mehrfach in unseren Gesprächen darüber diskutiert, über die Lullighaftigkeit der Reaktionen europäischer Staaten und europäischer Staatsmänner und Frauen. Würdest du sagen, dass die, wie jetzt reagiert wird, zeigt ein neues Selbstbewusstsein der EU auch? Beziehungsweise es ist ja noch gar nichts passiert. Es ist ja eigentlich nur so Andeutungen finden ja statt. Also Macron, der eben auf Twitter sehr eindeutig sich äußert, Merz, der sich eindeutiger äußert, Dänemark äußert sich eindeutiger. Also das passiert ja gerade. Wie wertest du jetzt die Reaktion der EU, Stand heute, Sonntag, ich weiß das Datum von heute nicht, Sonntag, 18. Januar?
Das ist so sehr schwer zu sagen, weil gerade, wenn wir nach Deutschland schauen, uns fehlt ja als Gesellschaft so ein bisschen die Resilienz, ne? So, weißt du, also der Deutsche ist bereit, seine komplette Freiheit für 3 Cent Spritpreis zu verkaufen.
So, ne? Und das auch da muss ich journalistisch wieder eingreifen. Natürlich ist es eine sehr pauschale Äußerung, die Martin hier gerade getätigt hat.
Nicht jeder Deutsche, aber so generell, wenn wir uns die Anfälligkeiten, die wir haben hier für russische und für amerikanische Einflussnahme, zum Beispiel innerhalb unserer Gesellschaft, wie unsere Gesellschaft Falschmeldungen, die aus uns nicht freundlich gesinnten Teilen der Welt in unsere Nachrichtenwesen eingestreut werden, auf der Gesellschaft reproduzieren, ohne das zu hinterfragen. So, das ist natürlich was, wo man nicht gerade von einer großen Resilienz innerhalb der europäischen Gesellschaft sprechen kann. In anderen Teilen mit Sicherheit, wenn wir uns Länder anschauen wie Dänemark, wenn wir uns Länder anschauen wie Schweden, wie Finnland, wie die baltischen Länder, dann ist das natürlich was anderes. Aber zentrale Länder wie zum Beispiel Deutschland überhaupt nicht gerade so. Und dementsprechend, was ich auch immer wieder sage, brauchen wir nicht nur irgendwie starke Politiker, sondern wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, die sagt, okay, wir werden hier massiv von einer ausländischen Regierung bedroht, die uns nichts Gutes möchte. Also weder Trump noch Putin, geht es ja um unsere Gesellschaft, was diese Lager, die dem Ganzen sozusagen gerne folgen möchten, immer wiedergeben. So. Und alles, was uns davor schützen kann, ist natürlich ein gesellschaftlicher Zusammenhalt und vor allen Dingen, dass wir nicht nur sagen, so nicht mit uns, sondern vor allen Dingen, dass wir auch dazu bereit sind, das miteinander durchzustehen. Weil ich glaube, wenn das da ist, wenn dieser gesellschaftliche Zusammenhalt da ist und die Menschen bereit sind, harte Zeiten einzugehen, so, und zwar vor allen Dingen für unsere Freiheit. So, ne? Und das ist, glaube ich, was man nie vergessen darf. So, wenn wir dazu bereit sind, dann sind die Konsequenzen am Ende, die USA für ihr Vorgehen und ihr Drohgebärden haben müssen, weitaus höher als die wir hier als Gesellschaft zu spüren bekommen. Und ich glaube, da liegt die Schwierigkeit.
Abschließend würde ich gerne eine Sache noch mit dir schnell diskutieren. Daraus ergibt sich aber wahrscheinlich eine neue Folge, die wir auch, glaube ich, nächste Woche aufzeichnen müssen. Vielleicht sogar du alleine mit einem Gesprächspartner machst. Wir beide haben ja oft darüber geredet, im Kriegsfall, im Angriffsfall, wie sähe so eine Grabbag aus? Also so ein Rucksack, den man nimmt und sofort los kann. Was muss da rein? Vom Kurbelradio bis hin zu 5000 Euro, Gold, gehört da, Erste-Hilfe-Set, was gehört da rein? Jetzt habe ich allerdings das Gefühl, dass irgendwie sich diese Art von Krieg auch so verändert hat, dass wir nicht mehr so eine Grabbag diskutieren müssten, sondern eigentlich müssten wir so eine Art wirtschaftliche Grabbag diskutieren. Also wie bereite ich mein Vermögen, das, was ich besitze, darauf vor, dass möglicherweise die europäische Wirtschaft als Konsequenz zerbricht oder zumindest großen Schaden nimmt. Also wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Also guck mal, wir haben irgendwie, unsere Generation hat angefangen, in Aktien zu investieren. Und irgendwie meine Altersvorsorge basiert darauf, habe ich auch schon häufiger hier gesagt in diesem Podcast. So, ey, was bedeutet das denn irgendwie, wenn jetzt plötzlich durch Trumps Verhalten meine Altersvorsorge sich pulverisiert in den nächsten 6 Monaten?
Also das ist auf jeden Fall eine Folge, die ich als überschuldeter Freelancer gerne übernehmen würde. Ich glaube, ich kann zu vielen Dingen in der Welt gute Ratschläge geben, aber ich sage es jetzt hier auch nochmal ganz laut und deutlich, falls ich irgendjemandem mal mit einer guten Geschäftsidee kommen sollte, nein. Frag mich zu allem, aber nicht zu Finanzen.
Cool, dann werde ich das, weil kümmere ich mich mal um dieses Thema. Martin, vielen Dank, dass du da dieses schnelle Update gemacht hast. Ich werde es gleich hochladen.
Gerne.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr diese Art Journalismus weiter unterstützen wollt, unabhängigen Journalismus, der schnell agiert, kein großes Verlagshaus im Hintergrund hat, keine Agenda auch tatsächlich im Hintergrund hat, sondern einfach nur, das passiert, wir reden drüber, ihr lernt ein bisschen was, ich lerne auf jeden Fall jedes Mal was, wenn ich eine neue Folge mache, dann unterstützt uns doch bitte auf Patreon bei Alles muss raus. Es gibt dort Abonnements für 3, 5 oder 9 Euro und ihr bekommt verschiedenste Dinge für diese 3, 5 oder 9 Euro. Vielen Dank.